Der erste Einsatz erfolgte am 7. November. Das 119. Indiana wurde in der Nähe eines Ortes namens Kelly's Ford über den Rappahannock geschickt. Das Regiment überquerte den Fluss am späten Vormittag, wurde jedoch durch intensiven Beschuss aufgehalten und innerhalb von 10 Minuten bekam der Sanitätstrupp die Nachricht, dass ein Verwundeter zu bergen sei. Rob Jay und seine 3 Helfer liefen zu einer Wiese, wo ein 50 Männer hinter einer efeu bewachsenen Steinmauer kauerten und in den Wald feuerten. Auf dem ganzen Weg zur Mauer wartete Rob Jay auf ein Geschoss, das sich in sein Fleisch bohrte. Die Luft schien dick wie Sirup zu sein und seine Nasenlöcher zu verstopfen. Er hatte das Gefühl, sich nur mit äußerster Anstrengung vorwärts kämpfen zu können, und seine Beine versagten ihm fast den Dienst. Als sie den Verwundeten dem Arzt übergeben hatten, fielen die 4 Träger ins Gras und schnappten nach Luft wie frisch gefangene Forellen. Am Nachmittag wurde nur noch ganz vereinzelt geschossen. Beide Seiten hatten einen toten Punkt bis zum Einbruch der Dämmerung, als 2 Brigaden der Union den Fluss überquerten und am 119. Regiment vorbei in dem einzigen Bajonettangriff vorstürmten, den Rob Jay im Laufe des Krieges sehen sollte. Die Infanterie des 119. Regiments pflanzte ebenfalls die Bajonette auf und schloss sich dem Angriff an, dessen Überraschungsmoment und geballte Kraft es der Union ermöglichten, den Feind zu überrollen und mehrere 1000 Konföderierte zu töten oder gefangen zu nehmen. Die Verluste auf der Seite der Union waren leicht, doch Rob Jay und seine Träger mussten vor Anbruch der Nacht noch ein 50 Mal ausrücken. An jenem Abend, nachdem die Verwundeten versorgt waren, sah Gardner Coppersmith ihn im gemeinsamen Zelt mit leuchtenden Augen an. »Das war ein wahrhaft glorreicher Bajonettangriff. Finden Sie nicht, Cole?« Rob Jay dachte eine Weile nach. »Es war wohl eher ein Gemetzel«, sagte er dann müde. Der Regimentsarzt betrachtete ihn voller Abscheu. »Wenn Sie das so sehen, warum sind Sie dann hier?« »Weil hier die Patienten sind«, antwortete Rob Jay. Dennoch beschloss er, das 119. Indiana Ende des Jahres zu verlassen. Er wollte nach Hause zurückkehren, sobald sein Vertrag in der ersten Woche des Jahres 1864 auslief. Der Weihnachtsabend verlief traurig und gleichzeitig bewegend. Vor den Zelten wurden Gottesdienste abgehalten. Auf der einen Seite des Rappahannock spielten die Musiker des 119. Indiana Edeste Fidels und als sie geendet hatten, intonierte am anderen Ufer die Konföderiertenkapelle God Rest Ye Merry Gentlemen. Die Melodie wehte geisterhaft über das dunkle Wasser und dann folgte Silent Night. Kapellmeister Fitz hob seinen Taktstock und die Unionskapelle und die konföderierten Musiker spielten gemeinsam und an beiden Ufern sangen die Soldaten mit. Sie konnten die Lagerfeuer des Gegners deutlich sehen. Es wurde wirklich eine stille Nacht. Kein Schuss fiel. Als Festessen gab es zwar keinen Truthahn, doch die Army hatte für eine durchaus akzeptable Suppe gesorgt, die sogar Fleisch enthielt, das nach Rind schmeckte. Und jeder Soldat des Regiments bekam einen Schluck Feiertagswhisky. Das erwies sich als Fehler, denn der Schluck weckte den Durst nach mehr. Als das Konzert vorbei war, traf Rob Jay, Wilcox und Ordway, die vom Flussufer heraufwankten. Sie hatten dort einen Krug Fusel geleert, den sie von einem Händler erworben hatten. Wilcox stützte Ordway, war jedoch selbst nicht sicher auf den Beinen. »Legen Sie sich schlafen, Ebner«, sagte Rob Jay zu ihm. »Ich bringe Ihren Kameraden zu seinem Zelt.« Wilcox nickte und entfernte sich schwankend. Doch Rob Jay tat nicht, was er angekündigt hatte. Vielmehr führte er Ordway von den Zelten weg und lehnte ihn an einen Felsen. »Lenny«, sagte er, »Lenny, mein Junge, lassen Sie uns reden, ganz unter uns.« So kam er zu der Überzeugung, dass Whisky ein Wundermittel sei, das alles aus Lanning Ordway herauslocken würde, was der Barenträger wusste. Am 3. Januar, als Colonel Simons mit einem neuen Vertrag zu ihm kam, beobachtete er Ordway, wie dieser seinen Rucksack sorgfältig mit frischen Kompressen und Morphiumtabletten füllte. Rob Jay zögerte nur einen Moment. Dann kritzelte er seine Unterschrift auf das Papier, womit er sich für 3 weitere Monate verpflichtete. Am nächsten Morgen ließ Andwe durch nichts erkennen, dass er sich an die Befragung des vergangenen Abends erinnere. Rob J. beschloss, ihm einige Tage Verschnaufpause zu gewähren, doch es vergingen Wochen, bis sich eine Gelegenheit zur Fortführung der Unterhaltung ergab. »Na, Lenny«, begann Rob J., »lassen Sie uns weiterreden.«
»Über was, Doc?«
»Wann haben Sie Elwood A. Patterson kennengelernt?« Rob J. war bereit für die harte Wahrheit. Er hatte lange darauf gewartet. »Ich habe noch mehr Fragen. Ich habe Fragen über die Indianerin, die Sie umgebracht haben.«
»Was für eine Indianerin?« fragte Audrey ehrlich entsetzt. »Wie viele Indianerinnen haben Sie denn umgebracht? Wissen Sie, wo ich herkomme, Lenny?«
»Boston, haben Sie gesagt,« erwiderte Audrey verdrießlich. »Ursprünglich ja. Aber ich habe jahrelang in Illinois gelebt, in der Nähe einer kleinen Stadt namens Holden's Crossing.«
Audrey sah ihn schweigend an.
»Die Indianerin, die ermordet wurde, war meine Freundin, Lenny. Sie arbeitete für mich. Ihr Name war Makwa Ikwa, falls Sie das bisher nicht gewusst haben. Sie wurde auf meinem Land getötet.«
»Die Indianerin? Mein Gott, lassen Sie mich zufrieden, Sie Verrückter. Ich weiß nicht, von was Sie reden. Ich warne Sie. Wenn Sie gescheit sind, wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, dann vergessen Sie schleunigst alles, was Sie vielleicht über Elwood A. Patterson zu wissen glauben,« sagte Audrey noch, sprang auf und humpelte so schnell davon, als stehe er unter Beschuss.
Am folgenden Tag beobachtete Rob ihn verstohlen. Er sah zu, wie er seine Trägermannschaft trainierte, hörte, wie er sie ermahnte, sparsam mit den Morphiumtabletten umzugehen, da der Vorrat fast aufgebraucht sei. Lanning Audrey hatte sich zu einem gewissenhaften und fleißigen Mitglied der Sanitätsstaffel entwickelt. Am Nachmittag sah er Audrey in seinem offenen Zelt mit einem Bleistift in der Hand über einem Blatt Papier sitzen. Der Sergeant war stundenlang beschäftigt. Nach dem Zapfenstreich brachte er einen Briefumschlag zum Postzelt. Rob J. suchte ebenfalls das Postzelt auf. »Heute früh traf ich einen Händler, der richtigen Käse dabei hatte,« erklärte er Messer Decker. »Ich habe ein Stück davon in ihr Zelt gebracht.«
»Das ist aber nett, Doc,« freute sich Decker. »Ich muss doch für meine Barenträger sorgen, oder? Gehen Sie lieber und essen Sie ihn, bevor ihn ein anderer entdeckt. Ich vertrete Sie inzwischen gerne hier.«
So einfach ging es also. Decker war kaum hinausgeeilt, als Rob J. sich schon den Kasten mit der ausgehenden Post vornahm. Als er wieder allein in seinem eigenen Zelt war, nahm er das Kuvert heraus und öffnete es. Es war an Reverend David Goodnow, Bridgeton Street, 237, Chicago, Illinois, adressiert. »Lieber Mr. Goodnow, Lanning Audrey, ich bin beim 119. Indianer, wenn Sie sich erinnern. Hier ist ein Mann, der einen Haufen Fragen stellt, ein Doktor, heißt Robert Kohl, will über Henry Bescheid wissen. Redet ein Haufen komisches Zeug, hab ihn beobachtet, löchert mich wegen Elwood Patterson, sagt, wir hätten das Indianermädel umgebracht, damals in Illinois. Hab eine Menge Möglichkeiten, ihn auszuschalten. Aber ich benutze meinen Kopf und lass sie es wissen, damit sie rausfinden können, wie er was über uns rausgefunden hat. Ich bin Sergeant. Wenn der Krieg aus ist, werd ich wieder für ein Order arbeiten. Lanning Audrey.«
Rob J. wurde sich quälend bewusst, dass es mitten im Krieg, wo es überall von Waffen wimmelte und selbst Massenmorden keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, für einen erfahrenen Killer wirklich viele Möglichkeiten und Gelegenheiten gab, ihn auszuschalten. 4 Tage lang bemühte er sich darauf zu achten, was hinter seinem Rücken vorging. Und 5 Nächte döste er entweder nur oder blieb gänzlich wach.